Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Vom Zerfall eines politischen Systems und gesellschaftlichem Umbruch erzählt Sascha Mariana Salzmanns Roman Im Menschen muss alles herrlich sein. Jetzt hat das Maxim Gorki Theater den Text für die Bühne adaptiert und ob das gut gelungen ist, das erfahren Sie gleich. Von heftigen Gefühlen und großer Ratlosigkeit erzählen Schülerinnen und Schüler, wenn Johanna Hassum und Shai Hoffmann mit ihnen über den Nahostkonflikt sprechen. Was die beiden damit bei den Jugendlichen in Bewegung bringen, darüber sprechen wir miteinander. Und wir schwelgen in den einzigartigen Gemälden des britischen Malers William Turner, die jetzt im Münchner Lembachhaus bewundert werden können. Im Menschen muss alles herrlich sein. Das ist ein schönes Zitat von Anton Tschechow und es ist der Titel eines Romans von Sascha Mariana Salzmann, der vor 2 Jahren für den Deutschen Buchpreis nominiert war. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs wird das Buch wie eine Art Hintergrundbuch der Stunde gelesen, denn eine der Hauptfiguren wächst in den 70er Jahren in der ostukrainischen Provinz auf und wandert dann in den 90ern nach Jena aus. Es geht also um den geschichtlichen Hintergrund. Es sind starke Frauenfiguren in diesem Familien- und Migrationsroman, der dafür auch von Lesern und Kritikern gefeiert worden ist und auf den sich auch die Theater regelrecht gestürzt haben. Heute Abend war am Maxim Gorki Theater in Berlin Premiere, ein Haus, dem Sascha Mariana Salzmann auch seit langem nahesteht. Inszeniert hat Sebastian Nübling, der schon Salzmanns letztes Buch außer sich für die Bühne adaptiert hat. Und was er diesmal gemacht hat, weiß Barbara Behrendt. Sie kommt eben aus der Premiere. Das war ja nicht besonders lang, gerade mal 90 Minuten. Da kann ja nicht allzu viel von diesen 400 Seiten erzählt worden sein, oder?
Das stimmt. Also Sebastian Nübling war ja auch noch nie ein Regisseur, der jetzt stringent Geschichten erzählt hat. Aber es ist dann doch wirklich erstaunlich, wie viel Stoff und wie viel Drama und wie viel Leben und Emotionen in 90 Minuten passen. Also natürlich fällt vieles weg, aber Nübling schafft es dann mit seiner Dramaturgin Valerie Göring, für jede Figur dann doch genau die Schlüsselszenen auf die Bühne zu stellen, die es braucht, um plastische Figuren und auch um Menschen entstehen zu lassen. Und zwar mit einem sehr beherzten Eingreifen in den Text, aber auch mit ganz klaren Konstellationen. Also gleich in der ersten Szene wackeln da die 4 Schauspielerinnen wie auf dem Laufsteg an die Rampe. Jede so ein bisschen Klischee ihrer selbst. Da sind die beiden Mütter, Tatjana aus Mariupol mit viel Glitzer und so einem Aprikot-Albtraum aus Tüll und Spitze. Und Lena, die inzwischen in Jena wohnt, mit so glitzerbesetzten Clocks, die ihr Leben als Krankenschwester verraten. Und dann sind da die Töchter Edina, eine Lesbe in ganz weiter Hose, und Nina, die aussieht wie aus einem Manga-Comic entsprungen. Und die stellen sich dann mit viel Witz als echte Menschen vor, die Sascha Mariana Salzmann interviewt habe für ihr Buch und die sich jetzt beschweren, dabei ganz unterschiedlich gut weggekommen zu sein. Und das, finde ich, ist schon ein smarter Trick, um sich vom Buch zu lösen und dann wirklich auch ins Publikum sprechen zu können.
Das Buch wiederum, das ist ja in verschiedene Jahrzehnte auch gegliedert und es gibt auch eben verschiedene Kapitel über diese Hauptfiguren und Sie haben es ja schon angedeutet, 2 Mutter-Töchter-Gespanne, die wiederum aus verschiedenen Perspektiven erzählen. Wie hat denn Sebastian Nübling das aufgebaut?
Genau, das ist ja eine sehr gegenwärtige, auch gnadenlose Migrationsgeschichte von 4 Frauen in 2 Generationen, die Salzmann bis in die 70er Jahre zurückerzählt in der ukrainischen Provinz. Edi, die Tochter, die ihren Weg jetzt als Journalistin in Berlin geht, ist die Folgegeneration. Über ihre Vergangenheit weiß sie gar nichts. Die Mütter erzählen eben nichts von dem Leben dort. Es ist eine Geschichte auch über Erschütterungen, über Umbrüche, in dem die Sprachlosigkeit eine große Rolle spielt. Und deshalb spricht in diesem Buch ja auch fast niemand miteinander. Aber die Figuren auf der Bühne, die sprechen jetzt eben zu uns. Nina zum Beispiel, gespielt von Lea Dreger.
Je mehr Erinnerungstexte der Sowjetmenschen ich lese, desto mehr habe ich das Gefühl, die haben nie miteinander geredet. Und die wissen gar nicht, dass sie zum Teil völlig unterschiedliche Leben gelebt haben. Völlig unterschiedliche Realitäten. In einem Staat der UdSSR, von dem hieß es doch immer, es gäbe nur einen Weg, nur eine Möglichkeit. Aber sie werden es nie begreifen, weil sie miteinander nur in Zitaten von Schriftstellern reden, die vor Hunderten von Jahren gestorben sind.
Ja, da ist er wieder, der Tschechow und sein Zitat. Und man hört es, also es wird schon viel in Monologen gesprochen, aber es ist ganz erstaunlich, wie durch diese vier Frauen dann auch so vier emotionale Zentren auf der Bühne stehen, die dann irgendwann zusammenkommen, aber einander eben trotzdem nicht verstehen.
Und ist denn auch richtig was los auf der Bühne? Denn Sebastian Nübling kennt man ja als jemanden, der auch viel so Körperarbeit und Bewegung macht. Wie macht er das diesmal?
Ja, absolut. Also zuletzt war das bei Nübling sogar weniger der Fall, aber hier, finde ich, zeigt sich dann doch wieder, was ihn als Regisseur auch auszeichnet. Jede dieser großartigen Schauspielerinnen, man muss sie alle mal kurz nennen, Lea Dregert, Chidem Teke, Anastasia Gubareva und Janina Seron, vollführen so einen ganz eigenen Gestentanz, der zwar auch so ein bisschen was Künstliches hat, aber der eben auch ganz klar an die Charaktere der Figuren andockt. Also Anastasia Gubareva zum Beispiel singt sich mit ihrem sowjetischen Lieblingslied als ewig wiederkehrendes Motiv durch den Abend und performt ihr Leben eigentlich wie eine Oper. Und Janina Seron macht eher so Rap Moves und Chidem Teke klammert sich an die Beine ihrer Tochter oder schiebt sie so über die Bühne. Das ist sehr metaphorisch, aber nicht aufgesetzt. Und ebenso metaphorisch ist die Bühne von Efi Bauer, wo immer wieder so ein eiserner Vorhang hoch und runter fährt, wo man aber nie so genau weiß, wen der jetzt eigentlich einschließt und wen der ausschließt.
Jetzt ist es ja oft, wenn man sieht, Romanadaption, dass man schon so ein bisschen denkt, na ja, ob das so gut geht, habe ich mich bei dem Buch jetzt auch gewundert. Aber andererseits ist ja die Sascha Mariana Salzmann auch Theaterautorin, schreibt selber fürs Theater und auch die Romane sind ziemlich dialogreich. Hat es dem ganzen Abend auch nochmal geholfen?
Ja, in diesem Roman gibt es eigentlich weniger Dialoge, sondern mehr Monologe. Deswegen war ich gespannt, wie das jetzt auf der Bühne gut funktionieren soll. Bisher habe ich noch keine gelungene Adaption gesehen, aber so wie es dieser Abend macht, geht es dann eben doch auf, weil ein ganz neues Kunstwerk entsteht, das nicht nacherzählt, sondern das die Sprachlosigkeit zwischen den Generationen auf der Bühne eben körperlich veranschaulicht. Und das ist zwar auch schmerzhaft, dieses Nicht-Verstehen und auch die Erzählungen der Großmütter zum Beispiel vom Holodomor, die eingewoben werden, die gehen einem schon richtig nah, aber es ist auch ein ungeheuer unterhaltsamer, rasanter, lebendiger Abend voller Esprit und Kraft und mit vier wirklich fantastischen Schauspielerin.
Jetzt war das am Gorki-Theater und das hat ja auch noch in anderer Weise für Schlagzeilen gesorgt, nämlich es ging darum, dass nach den Terroranschlägen der Hamas in Israel wurde eine Vorstellung von Yael Ronans Inszenierung Die Situation, The Situation in Berlin abgesagt und man hat sich mit Israel solidarisiert und dieser Abend, The Situation, ist ja so was Satirisches, da sind palästinensische, syrische und israelische Schauspieler und Schauspielerinnen, die da biografische Geschichten zum Thema Nahostkonflikt erzählen und die beiden palästinensischen Schauspielerinnen aus dem Team haben sich dann als Reaktion auf die Absage in den sozialen Medien mit Gegenstatements zu Wort gemeldet. Haben Sie da was mitgekriegt? Droht denn dieser Krieg jetzt auch, dass dieses tolle multiethnische Ensemble da drunter leidet oder sogar zerrissen wird?
Also es ist sicherlich eine Zerreißprobe, so sieht es zumindest von außen aus. Es wirkt, als würde in diesem Ensemble der Nahostkonflikt gerade wirklich in der Nussschale ausgetragen und das ist unglaublich schwierig, weil hier die Biografien, die Verletzungen der Einzelnen an einem Haus so aufeinanderprallen und diese Verletzungen sind in den Statements der palästinensischen SchauspielerInnen dann doch heftig artikuliert worden. Die werfen dem Theater vor, nur eine Seite des Konflikts anzuerkennen, so schreibt es Mariam Abu Khaled. Und Karim Daoud ist dann noch radikaler, der wirft dem Gorki vor, auf der, Zitat, falschen Seite der Geschichte zu stehen. Seine drei Brüder, schreibt er dann auch, sind für 8 Jahre in israelische Gefängnisse gesteckt worden. Er hat sich dann auf die schwierige Reise nach Berlin gemacht, am Gorki eine neue Heimat gefunden, sich akzeptiert gefühlt. Und er endet aber dann damit zu sagen, dieses Theater ist eine Enttäuschung, sein Standpunkt bei dem, was gerade passiert, sei beschämend. Also das Gorki auf der falschen Seite der Geschichte, das sind natürlich harte Vorwürfe und die Intendantin Shermin Langhoff will sich dazu jetzt erstmal nicht äußern, aber man merkt, da ist unglaublich viel Druck an diesem Haus und man kann nur hoffen, dass das Ensemble da irgendwie im Gespräch bleibt, so banal das klingt, weil sonst droht es wirklich dieses Haus auseinanderzuhauen, dieses Ensemble.
Barbara Behrendt war heute für uns im Maxim Gorki Theater Berlin. Dort hatte Sascha Mariana Salzmanns Roman Im Menschen muss alles herrlich sein Premiere in einer Inszenierung von Sebastian Nübling. Und die nächste Vorstellung ist am Sonntag, den 29. Oktober. Der Krieg im Nahen Osten dürfte kaum jemanden unberührt lassen. Wo man hinkommt, wird darüber diskutiert und gerade viele junge Menschen beschäftigt das Thema sehr. Joanna Hasson und Shai Hoffmann geben gemeinsam Workshops an Schulen und sind seit letztem Mittwoch im Dauereinsatz, um zu erklären, aber auch um zuzuhören, was die Jugendlichen bewegt. Joanna Hasson lebt seit ihrer Kindheit in Berlin. Sie ist Tochter palästinensischer Geflüchteter und Shai Hoffmanns Eltern stammen aus Israel. Er selbst ist in Berlin geboren und wir drei sind jetzt am Telefon miteinander verbunden. Hallo, schön, dass wir miteinander sprechen. Guten Abend.
Guten Abend.
Sie machen das ja schon länger, dass Sie gemeinsam an Schulen über den Nahostkonflikt mit Jugendlichen sprechen. Aber ich denke mal, seit dem 7. Oktober hat das Thema ja nochmal eine ganz andere Dringlichkeit bekommen. Ich habe gehört, Sie können sich vor Anfragen von Schulen kaum retten. Wie ist das, wenn Sie dann da hinkommen? Wie ist die Stimmung unter den Kindern und Jugendlichen? Was wollen die von Ihnen so wissen?
Wir haben grundsätzlich interessierte Jugendliche, die mit uns auch ins Gespräch kommen möchten. Und was zu unserer Überraschung, was wir jetzt durch die Trialoge erlebt haben, ist, dass sie wirklich maximal offen mit uns auch sprechen und uns auch ihr Vertrauen schenken, was nicht selbstverständlich ist. Zumindest bei den Jüngeren und bei den Älteren ist am Anfang eine gewisse Skepsis da, aber die legt sich sehr schnell.
Ja, vielleicht kann ich ergänzen, dass es auch sehr spannend ist, dass vor allen Dingen Lehrer und Lehrerinnen uns ganz dringend an ihrer Schule wollen, weil sie gerade merken, ich habe mich vielleicht in meiner Lehrerausbildung oder Lehrerinnenausbildung vielleicht auch nicht genug mit dem Nahostkonflikt beschäftigt und weiß vielleicht auch gar nicht, wie ich gerade emotional auf diesen Konflikt reagiere. Insofern ist da ein Riesenbedarf auch seitens der Lehrer und Lehrerinnen da.
Ja, das ist ja auch eine extrem komplexe Materie, wo es auch schwierig ist, wahrscheinlich irgendwie den Kindern da Antworten zu geben. Haben denn da viele das Bedürfnis, sich eindeutig zu positionieren oder ist da eher so eine große Ratlosigkeit?
Größtenteils eine große Ratlosigkeit und vereinzelt das Bedürfnis, sich eindeutig zu positionieren.
Und das, finde ich, ist auch eigentlich relativ schlüssig, denn wenn man bedenkt, dass die Schüler und Schülerinnen mittlerweile wirklich ungefiltert einen Zugang zu diesem Krieg haben in Form von Bildern und Videos, die ja auch oft bestimmt geframed sind und bestimmte Meinungen auch formen möchten, kann man das verstehen, dass Schüler auch mit bestimmten vorgeprägten Meinungen in unsere Dialoge kommen.
Was fragen die denn so? Können Sie mal konkret was schildern, was da so auf Sie zukommt?
Also die stellen uns die Fragen auch über uns. Also warum wir das machen, wie wir zueinander gekommen sind. Das, was mich am meisten beschäftigt hat, waren die Fragen, die wir auch nicht beantworten können. Ob der dritte Weltkrieg ausbricht oder wie hoch ist die Gefahr für uns in unserer Gesellschaft. Das fand ich wirklich sehr berührend, weil da eine Panik bei den Jugendlichen da ist.
Oder auch die Feststellung von einigen Jugendlichen. Und ich meine, ich beschäftige mich mit diesem Konflikt. Wir beide beschäftigen uns mit dem Konflikt ja schon wahnsinnig lange. Aber dass junge Menschen auf einmal feststellen, dass dieser Konflikt eigentlich viel älter ist als sie selbst, das spiegelt uns auch nochmal, boah, stimmt, die haben recht. Also da gibt es ein unendliches Rad und einen unendlichen Zyklus an Konflikten in dieser Region, die einfach auch die Jugendliche total hilflos macht.
Ist das denn auch ein Thema, dass jüdische Menschen in Berlin oder auch in anderen deutschen Orten Angst haben und sich bedroht fühlen? Es gibt ja gar nicht so viele jüdische Kinder in den Schulen, aber wird das trotzdem auch thematisiert?
Also zum Thema jüdische Kinder, das ist spannend, denn viele Lehrer und Lehrerinnen, die wir sprechen, die sagen, ja, ich kann Ihnen in etwa sagen, wie viele Muslime und Musliminnen wir haben, aber die Juden und Jüdinnen, von denen kann ich Ihnen nicht sagen, wie viel wir haben, weil auch viele immer verdeckt bleiben wollen. Also die Bereitschaft, sich als Jude oder Jüdin zu bekennen, ist nicht so hoch.
Und haben Sie das Gefühl, dass dadurch vielleicht was in Bewegung kommt, dass sowas überhaupt mal angesprochen wird oder auch durch diese Arbeit, die Sie da machen? Denn soweit ich weiß, arbeiten Sie ja viel über Empathie, über Emotionen, mit so Emotionsmemory, wo es eben um Gefühle geht, die die Schüler bewegen. Was löst das aus bei denen?
Also sie fühlen sich in ihren Gefühlen gestärkt, sie fühlen sich ernst genommen und das Feedback, was wir bisher bekommen haben, ist nur positiv, weil niemand sie bisher nach ihren Gefühlen gefragt hat. Also wir sind die Ersten, die jetzt dahin gekommen sind und gesagt haben, was fühlt ihr eigentlich? Wir haben so unglaublich Rückmeldungen dazu erhalten, Das hat uns sehr berührt.
Und in diesem Raum, den wir kreieren, in dem wir zuhören wollen, ja, da möchten wir auch nicht herausfordern, dass sich Menschen oder Schüler oder Schülerinnen, die sich vielleicht mit ihrer Religion bedeckt gehalten haben, auf einmal trauen, sich zu erkennen zu geben. Also wenn das im Nachhinein passiert, weil vielleicht auch durch diese Ebene, die wir da eröffnen in diesen Räumen, die Schülerin oder die jüdische Schülerin oder der jüdische Schüler merkt, okay, die Meinungen und die Vorurteile gegenüber meiner Religionsgeschwister ist vielleicht doch nicht so extrem, wie ich gedacht habe, dann ist das natürlich ein wunderbarer Nebeneffekt.
Aber gibt es das auch, eben extreme oder auch menschenverachtende Äußerungen? Wie gehen Sie dann damit um?
Ja, die gibt es auch. Selten. Also es ist nicht die Mehrheit, aber die gibt es auch. Wir gehen auch da ins Gespräch, gehen in Dialog und versuchen, eine Lösung zu finden, versuchen, klar das einzuordnen und lassen das auch nicht stehen, was da gesagt wird. Und alles Weitere müsste man dann auch in anderen Formaten abdecken. Aber in erster Linie, wenn so etwas da ist, muss man das natürlich ernst nehmen.
Beziehungsweise dann natürlich auch auf den Lehrer oder die Lehrerin zugehen im Nachhinein und nochmal ein kurzes Gespräch mit der Lehrerin suchen und vielleicht auch auf diese Herausforderung ansprechen und in Erfahrung bringen, ob da schon irgendwie weitere Wege eingeleitet sind. Denn ja, radikalisierte Jugendliche sollte man auf jeden Fall ernst nehmen und da gibt es ja zum Glück auch genug Angebote.
Sind denn da auch manche dabei, die sauer sind, weil sie eben nicht auf die Straße gehen dürfen, demonstrieren? Manche palästinensische Jugendliche oder arabische Jugendliche vielleicht? Ist das auch ein großes Thema, diese Verbotsdebatten?
Ja, das ist ein sehr großes Thema. Sie fühlen sich in ihrer Meinungsfreiheit eingeschränkt. Sie haben das Gefühl, dass sie sich nicht ausdrücken können, dass sie nicht mit ihren palästinensischen Geschwistern sich solidarisieren können und finden das als unglaubliches Unrecht, dass die Berichterstattung so einseitig ist und dass so gut wie niemand aus ihrer Sicht über das palästinensische Leid spricht.
Aber das hört sich ja so an, was Sie bis jetzt erzählt haben, auch mit diesen Gefühlen, die die Kinder da vielleicht auch zum ersten Mal zum Ausdruck bringen, dass da vielleicht doch auch mal passiert, dass man sich eben besser in die andere Seite hineinversetzen kann. Ist das auch Ihr Eindruck?
Also das ist unser Wunsch. Unser Wunsch ist es, dass wir über diesen Emotionseinstieg auch in die Emotionswelten der Kinder gelangen und dort so eine Akzeptanz auch für die anderen Gefühle des Gegenübers sensibilisieren. Und wenn wir das schaffen, dann ist das eigentlich das Ziel des Workshops oder der Trialoge. Wir können nicht garantieren, dass das passiert. Da müssen so einige Faktoren zusammenspielen und wir müssen das gut moderieren. Das gelingt uns sicherlich nicht immer. Wir wachsen gerade auch an den Trialogen. Aber ja, das wäre das Ziel.
Also es gelingt auch, das haben wir jetzt auch gemerkt anhand des Feedbacks von den Jugendlichen, dass sie merken, ich habe jetzt mehr auch von der anderen Seite gelernt, ich habe meine Perspektive erweitert, ich habe auch feststellen müssen, ich muss mich quasi nicht entscheiden, beziehungsweise ich kann mich empathisch beiden Seiten gegenüber zeigen.
Johanna Hassun, Geschäftsführerin des Bildungsvereins Trans Agency, und Shai Hoffmann, er leitet das gemeinnützige Unternehmen Gesellschaft im Wandel. Vielen Dank Ihnen beiden für dieses Gespräch und alles Gute für Ihre Arbeit, die Trialoge an Berliner Schulen. Dankeschön. Wolken, Wasser, Rauch und Licht. In den Gemälden von William Turner scheint sich die Welt in ihre Elemente aufzulösen. Und dann taucht mittendrin ein Schiff auf oder eine Lokomotive rauscht durch eine Farbwelle. Der britische Maler ging bis an die Grenzen des Darstellbaren. Und er wurde dafür nicht nur von den Impressionisten gefeiert, sondern auch von der Nachwelt für seine Modernität. Wer seine Bilder im Original mal sehen möchte, der muss normalerweise nach London reisen, denn er hat seinen gesamten Nachlass dem Staat vermacht und so gut wie alle seine Gemälde befinden sich heute in der Tate. Bis März reicht es aber auch, nach München zu reisen, denn das Münchner Lehnbachhaus hat es geschafft, 40 Gemälde sowie 40 Aquarelle und Skizzen dieses Ausnahmekünstlers auszuleihen. Julie Metzdorf hat sie schon gesehen.
Es braucht nur ein einziges kleines dunkles Gemälde und schon ist man mittendrin im Bildkosmos des 18., 19. Jahrhunderts, beziehungsweise raus aus dem eigenen Alltag. Eine nächtliche Szene. Ein paar Ruderboote schälen sich aus dem Dunkel, darüber ein Vollmond. So hell und rund und leuchtend, dass man meinen könnte, das Bild habe ein Loch und würde von hinten angestrahlt. Wenn man auf Turners Gemälde einen Stein wirft, kommt er nicht zurück, schrieb einst ein Kritiker, und diese Sogwirkung funktioniert noch heute. Die Ausstellung zeigt die unterschiedlichsten Landschaften und Stimmungen zwischen nächtlicher Ruhe und berstender Dramatik. Weiß wälzen sich die Schneemassen einer Lawine durchs Bild, Gesteinsbrocken wirbeln umher, als seien sie aus Styropor. In einer Ansicht von Venedig hingegen lösen sich die Dinge auf. Häuser, Stege, Boote, der Horizont, alles verschwimmt zu reinem Licht. Kuratorin Karin Althaus.
Vielleicht hat auch Turner als einer der ersten begriffen, wenn man Licht darstellen will, dass halt dann die Kontur eines Berges nicht mehr das Zentrale ist, sondern wirklich das, was das Licht mit der Atmosphäre macht.
Turner war Landschaftsmaler durch und durch. Hier und da malte er auch historische oder mythologische Szenen, aber das wirkt alles wie Alibi. Was Turner interessierte, war das Wetter, das Licht, die Luft, die Atmosphäre. Zeit seines Lebens suchte er nach neuen Möglichkeiten, diese Dinge darzustellen, und sprengte dabei den Rahmen dessen, was zu seiner Zeit üblich war. Es gibt Bilder, auf denen kann man das Gewebe der Leinwand noch erkennen. Auf anderen hat er die Farbe mit dem Spachtel aufgetragen, hat mit dem Holzgriff des Pinsels hineingekratzt oder gleich alles mit den Fingern verwischt. Manche seiner Venedig-Ansichten sehen aus, als habe jemand einen Becher Wasser auf die fertige Zeichnung gekippt. Farben und Linien rutschen nach unten, in den Kanal hinein.
Man weiß auch nicht genau, wo ist eigentlich der Horizont, wo hört das Wasser auf, wo beginnt der Himmel. Und man kann wirklich sehr gut verstehen, dass ein Mensch des 19. Jahrhunderts ein bisschen Orientierungsschwierigkeiten hatte bei diesem Gemälde.
Turner wurde schon zu Lebzeiten hoch verehrt. Er verkaufte so gut, dass er es, aus einfachen Verhältnissen stammend, zum reichsten Maler der Nation brachte. Bis die Stimmung irgendwann kippte. 1842 malte er einen Dampfer im Schneesturm. Ein wahres Kraftgewitter. Ein einziges Helldunkel aus Weiß, Grau, ein bisschen Braun und Gelb. Irgendwo blitzt ein Stück blauer Himmel auf. Wo der Horizont verläuft, weiß man deswegen noch lange nicht. Immer wieder wechseln die Farbmassen die Richtung. Hier bäumt sich etwas auf, dort saust etwas nieder. Ein längliches, dunkles Etwas entpuppt sich als Schiff. Ein einzelner Mast mit Fähnchen obenauf verrät es. Das Ganze entsprang nicht etwa Turners Fantasie. Turner war in jener Sturmnacht tatsächlich auf diesem Schiff.
Er hat sich von der Mannschaft an den Mast des Schiffes binden lassen, damit er den Schneesturm wirklich direkt beobachten konnte, und hat diesen Eindruck dann versucht, in ein Gemälde zu übersetzen. Und die Kritik ist ausgeflippt. Die haben nicht verstanden, was dieses Bild, das fast nur aus Hell und Dunkel, aus Wirbeln, aus Gischt, aus Wolken, Rauch vom Dampfschiff besteht, wie das genau funktioniert. Und es hat ihm auch niemand wirklich geglaubt, dass das so aussieht.
Overturner nannte man den Maler solch überdrehter Gemälde fortan. Böse Karikaturen zeigen ihn, wie er die Leinwand mit einem Wischmopp malträtiert. Heute gilt Turner als Ausnahmekünstler. Seiner Zeit weit voraus und trotzdem ganz und gar Kind des 19. Jahrhunderts. Seine Vorliebe für Dampf und Rauch machten ihn zum Chronisten der Industrialisierung. Turner war der Erste, der eine Dampflokomotive malte. Neben all den überwältigenden Gemälden versucht die Schau im Münchner Lehnbachhaus auch dem Menschen Turner nahe zu kommen. So erfährt man beispielsweise, dass er die Besucher seiner eigens erbauten Privatgalerie vor dem Einlass einige Zeit im Dunkeln warten ließ, bis ihre Augen reif waren für die Effekte in seinen Bildern. Einige seiner Skizzenbücher stehen exemplarisch für seine unzähligen Reisen. Jahrzehntelang trieb es den Maler immer wieder in die Ferne, natürlich mit Pinsel und Staffelei im Gepäck. Dass ausgerechnet der reisewütige Turner heute außerhalb Großbritanniens kaum zu erleben ist, weil er seinen Nachlass dem britischen Staat vermachte, ist ein Treppenwitz der Geschichte. Die Schau im Lehnbachhaus ist eine Ausnahme und deshalb ein absolutes Must-See.
Sagt Julie Metzdorf, und die Ausstellung Turner Three Horizons ist bis zum 10. März zu sehen.
Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort.
Die Regierung der Mitte hat einen Anfang gemacht.
Es geht voran. 100 Jahre Radio. Unverzüglich.
Schwierige Wörter.
Nach mehr Monika, nach mehreren Monaten Bedenkzeit.
Die Justiz ermittelt wegen gefälschter Briefwahlstimmen.
In der ehemaligen Sowjetunion wie Aserbaidschan und Tadschikistan. Dort werden
Herr Krönig, ja. Tadschikistan. Tadschikistan. DSCH. Tadschikistan. Ja?
Tadschikistan, ja?
Nicht Tschikistan, sondern Tan. Tadschikistan. T am Ende.
Tadschikistan.
Alles nicht wie Chinggis Khan, sondern
Sie haben völlig recht. Ja, ja.
Wahrscheinlich, ja.
Ist gut, dass Sie mir das gesagt haben.
Bei einer Explosion auf einer Entschuldigung, so etwas ist mir noch nie im Leben passiert. Ich kann das Wort Ölbohrinsel nicht aussprechen. Dankeschön.
100 Jahre.
100 Jahre Radio.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Frederik Wirwig.
Der Schriftsteller Salman Rushdie wendet sich gegen Zensur und die Verbannung von Büchern, etwa von Lehrplänen. Das sagte er im Interview mit dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Es sei völlig legitim, eine Abneigung zu hegen und diese auch zu artikulieren, aber nicht dem Gegenstand der eigenen Abneigung das Existenzrecht abzusprechen. Buchläden seien voll mit Dingen, die ihn selbst beleidigten, sagte Rushdie, der kürzlich den Friedenspreis des deutschen Buchhandels erhalten hat. Es bedeute rein gar nichts, für die freie Rede von Leuten einzutreten, mit denen man einverstanden sei. Die Verteidigung der Meinungsfreiheit beginne dort, wo man sich für Leute einsetze, mit denen man nicht einer Meinung sei, so Rushdie. Der Chefredakteur des internationalen Kunstmagazins Art Forum, David Velasco, wurde wegen eines offenen Briefs zum Krieg zwischen Israel und der Hamas entlassen. Das berichtet der WDR. Der Brief, in dem die Angriffe Israels in Gaza verurteilt werden, ohne jegliche Aussage zu den vorangegangenen Attacken der Hamas, war am 19. Oktober auf der Internetseite des Magazins erschienen. Tausende Menschen aus Kultur und Wissenschaft hatten ihn unterzeichnet. Wie die Verleger des Art Forum laut WDR mitteilten, distanzierten sie sich selbst davon. Der Brief entspreche nicht dem Standard des Magazins. David Velasco hatte seit 2005 für das Magazin gearbeitet, seit 6 Jahren als Chefredakteur. Er selbst hält an der Aussage des Textes fest. Die Europäische Union organisiert trotz des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine wieder ein Filmfestival in Moskau. Vom 1. bis 15. November sollen unter dem Motto Kino vereint 21 Filme aus Deutschland, Frankreich, Spanien und anderen EU-Staaten zu sehen sein. Die Europäische Union wolle auch im schwierigen Kontext des Krieges zeigen, dass die Beziehungen zwischen Europäern und Russen fortgesetzt werden können, sagte EU-Botschafter Galarak in Moskau. Die russische Kultur und Kunst diene als Quelle der Bereicherung auch für das Filmschaffen in Europa. Geplant ist, 2 Koproduktionen mit russischer Beteiligung zu zeigen. Die 418 ukrainischen Journalistinnen und Journalisten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks UAPBC Ukraine sind als European Journalists of the Year ausgezeichnet worden. Die Reporter und Redakteurinnen seien mit ihrem Programm eine Bastion der Menschlichkeit gegen den Horror des Krieges, sagte RBB-Intendantin Dämmer in ihrer Laudatio am Abend in Berlin. Der seit 1987 ausgetragene Prix Europa wird von einem Bündnis aus derzeit 22 europäischen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten getragen. In diesem Jahr konkurrierten 181 Medienprogramme in insgesamt 10 Kategorien um die Auszeichnung. Der US-amerikanische Künstler Robert Irwin, der unter anderem durch Lichtinstallationen bekannt wurde, ist tot. Irwin sei am Mittwoch im Alter von 95 Jahren gestorben, teilte die Pace Gallery in Los Angeles mit. Irwin zählte zu den bekanntesten Vertretern der Light and Space Bewegung, die von Kunstrichtungen wie Minimalismus und geometrischer Abstraktion geprägt war. Neben der Malerei machte er sich einen Namen durch Installationen in Museen, Galerien und anderen Einrichtungen. So schuf er in Berlin 2021 eine riesige Lichtarbeit in einem alten Kraftwerk.
Es geht um sexuelle Übergriffe und Machtmissbrauch am Theater Erfurt. Aufgekommen waren die Vorwürfe durch die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt, Marie-Ellen Witzmann, die sich mit den ihr bekannten Fällen schon eine ganze Weile befasst hat und die dann die der Thüringer Allgemeinen auf Nachfrage darüber Informationen hat zukommen lassen. Heute hat jetzt nun der Erfurter Oberbürgermeister Andreas Bausewein in der Sache zu einer Pressekonferenz eingeladen. Thema MeToo am Erfurter Theater und unser Landeskorrespondent Henry Bernhard war dabei. Was hat er denn jetzt gesagt, der Herr Bausewein?
Ja, er sagte, dass er bestürzt sei, mitteilen zu müssen, dass es Machtmissbrauch und sexuelle Gewalt gegenüber Frauen am Erfurter Theater gegeben habe. Die Stadt würde das überhaupt nicht dulden. Und in der letzten Woche, Sie haben es ja eben schon erwähnt, war der Artikel in der Thüringer Allgemeinen. Und jetzt gab es doch sehr kurzfristig eine Einladung zur Pressekonferenz ins Erfurter Rathaus. Also innerhalb einer Stunde mussten die Journalisten sozusagen da sein. Wir haben jetzt Ende Oktober und er hat eigentlich schon im Sommer davon gewusst. Es ist schon seltsam, wie schnell jetzt alles auf einmal geht. Aber wir hören mal kurz rein, was Andreas Bausewein, der Oberbürgermeister von Erfurt, gesagt hat.
Ich will es nochmal deutlich machen, dass ich sehr bestürzt war, als ich im Ende August erfahren habe, dass es im Theater offensichtlich zu sexuellen Übergriffen kam. Und unser Mitgefühl, mein Mitgefühl, gilt selbstverständlich den Opfern dieser Übergriffe. Und wenn sich diese Sachverhalte verdichten und bestätigen sollten, wird es logischerweise für diejenigen, die Verantwortung dafür tragen, Konsequenzen geben.
Das war also Andreas Bausewein, der sich ergriffen zeigte heute. Allerdings muss man auch wirklich nochmal dazu sagen, dass er schon lange von diesen Vorwürfen gewusst hat.
Aber was sind denn eigentlich genau die Vorwürfe und vor allem gegen wen richten die sich?
Es ist sehr unspezifisch. Es ist von sexuellen Übergriffen die Rede. Es geht um männliche Übergriffe gegenüber Frauen. Es gibt wohl 6 Vorwürfe insgesamt, die sich zeitlich sehr weit strecken. Also der erste ist wohl von 2007 und der letzte ist heute ein aktueller Fall, also über viele, viele Jahre. Inhaltlich ist davon die Rede, es ist unterhalb der Vergewaltigungsschwelle. Es geht um Machtmissbrauch, um Machtgefälle, um sexuelle Übergriffe. Genauer wollte weder der Oberbürgermeister noch sein Beigeordneter für Kultur dann nicht werden. Und es ist auch die Rede davon gewesen, dass auch Verjährtes dabei gewesen sei, wobei das natürlich eine seltsame Formulierung ist. Es ist ja ein juristischer Begriff und wir reden ja hier erstmal auch von Aufarbeitung der Fälle innerhalb der Institutionen. Da kann es eigentlich eine Verjährung nicht geben. Aber möglicherweise deutet das darauf hin, dass ja auch die Staatsanwaltschaft mit eingebunden ist.
Also so ganz neu, haben Sie ja schon angedeutet, ist das Ganze offenbar nicht, ne?
Nein, ist überhaupt nicht neu. Also es war, wie gesagt, dieser Artikel letzte Woche in der Thüringer Allgemeinen und es wurde schon länger gemunkelt davon. Und diese Ermittlungen der Marie-Ellen Witzmann, die Sie eben ja angesprochen haben, die haben sich schon einige Monate hingezogen. Und sie hat halt einiges gewusst und sich mit den Fällen auseinandergesetzt und hat das auch der Presse mitgeteilt. Inklusive der Vorwürfe, was also so ungefähr vorgeworfen wird. Und sie hat auch suggeriert, dass gerade im Angesicht dieser älteren Vorwürfe, die also über 10 Jahre alt sind, die Stadt möglicherweise sich auch Pflichtverletzungen schuldig gemacht habe, dass sozusagen möglicherweise Dinge bekannt waren, aber nichts dagegen unternommen wurde. Die Stadt wiederum wehrt sich jetzt und sagt, also die Gleichstellungsbeauftragte sollte eigentlich einen Bericht vorlegen, was sie dann nie getan habe. Und es wurde ihr natürlich strikt untersagt, eigenständige Kontakte mit der Presse zu unterhalten. Und gerade gegenüber der Presse hat dann die Gleichstellungsbeauftragte auch von einem jetzt wirklich nachhaltig etablierten System gesprochen und von grober Verletzung weiblicher Integrität und auch, dass sie ein starkes Dunkelfeld vermute. Und das sind natürlich alles Dinge, die die Stadt gern erstmal selbst ermittelt hätte. Aber was dann zwischen ihr und der Stadt im Einzelnen vorgefallen ist, weiß man jetzt auch nicht. Die Stadt geht jetzt gegen die Gleichstellungsbeauftragte vor. Sie ist beurlaubt worden und ihres Dienstes enthoben. Gestern wohl, sagte der Oberbürgermeister heute. Und das ist eigentlich noch eine weitere abenteuerliche Wendung dieser Geschichte.
Und haben Sie denn heute auch irgendwas zu hören gekriegt, wie die Stadt und wie das Theater jetzt weiter verfahren wird?
Ja, also die Stadt hat jetzt eine Berliner Anwaltskanzlei eingeschaltet, die soll ermitteln, die eine Kanzlei, die wohl Erfahrung in solchen Fällen haben soll. Geld spiele auch keine Rolle dabei, wurde nochmal extra darauf hingewiesen. Die Kanzlei soll die Vorwürfe erstmal aufnehmen, sie soll Schriftverkehr auswerten, sie soll sich natürlich auch unter Wahrung des Datenschutzes, sie soll Interviews führen, sowohl mit den Beschuldigten als auch mit den möglicherweise Geschädigten, soll Verdächtige befragen, soll das Ganze bewerten und dann auch einen Bericht abgeben. Das soll etwa 6 Wochen dauern. So der Plan. Möglicherweise soll es auch noch einen Zwischenbericht geben. Also man hat schon auch den Eindruck, dass lange der Ball flach gehalten wurde, dass man nun aber mit Macht wieder an die Spitze kommen will, dieser Aufklärung von Seiten der Stadt. Und die Staatsanwaltschaft, wie ich es vorhin schon mal kurz erwähnte, ist auch eingeschaltet. Das heißt, sie wird ihre eigenen Ermittlungen anstellen.
Henry Bernhard, unser Landeskorrespondent in Thüringen. Vielen Dank für diese Informationen aus Erfurt.
Gern doch.
Die Hundekot-Attacke, so heißt ein Stück, das heute in Jena Premiere hatte. Und wer sich auch nur ein bisschen für Kultur interessiert, der wird ahnen, worum es geht. Der ehemalige Chefchoreograf des Staatsballetts Hannover, Marco Göcke, hatte im Februar der Ballettkritikerin Wiebke Hüster Hundekot ins Gesicht geschmiert, weil sie seine Inszenierungen kritisiert hatte. Göcke wurde daraufhin entlassen, der Vorfall heftig diskutiert. Und genau diese Diskussionen in den Medien greifen Regisseur Walter Barth und das Kollektiv Wunderbaum in Jena auf.
Habe gerade auf Deutschlandradio Kultur eine Sendung über Kunstkritik gehört. Der Beitrag war jetzt nicht so dolle, aber ich musste daraufhin nochmal über den Hundekot-Vorfall von diesem Choreografen auf diese Kritikerin denken. Ich finde ja vor allem spannend, wie die Gesellschaft damit umgeht. Also die Fragen, inwiefern man Werk und Autor trennen und ob es als Angriff auf die Pressefreiheit gesehen werden kann. In Klammern, ich bin da selbst ziemlich zwiegespalten.
Ein Ausschnitt aus Die Hundekot-Attacke. Heute war Premiere in Jena und Michael Lages hat sich das Ganze angesehen. Herr Lages, das war ja gerade ein Zitat aus dem Internet, also aus sozialen Medien. Besteht denn der Text vor allem aus solchen Versatzstücken oder was ist das überhaupt?
Der Text besteht aus all dem, was sich die Ensemblemitglieder, also 5 Ensemblemitglieder plus ein Gast, die Choreografin aus den Niederlanden, was die sich im Vorfeld der Produktion so an E-Mails zugeschickt haben. Das ist der Kern der Geschichte und damit sind wir auch sozusagen schon bei der wichtigsten Aussage über den Abend. Die beiden Hauptprotagonisten, also der Choreograf und die Kritikerin, kommen per Namen überhaupt nicht vor. Gelegentlich wird ihnen mal eine E-Mail geschickt oder auch mit ihnen kommuniziert, aber sie selber sind nicht Teil der Geschichte. Teil der Geschichte ist tatsächlich, wie ein junges Ensemble in einer Provinzstadt wie Jena, wo nie ein Kritiker hinkommt sonst, also sehr selten jedenfalls, wie sie es schaffen, bekannt zu werden und wahrgenommen zu werden. Dass wir jetzt miteinander reden, ist ja schon ein Ergebnis davon und sie versuchen mit dieser spektakulären Idee Interesse zu erwecken und darüber diskutieren sie im Grunde, ja, sagen wir mal, 2/3 des Abends lang.
Also es geht um die Aufmerksamkeits- oder um die Erregungsmaschinerie der Medien, habe ich das richtig verstanden, und weniger um den konkreten Fall. Hat sich Ihnen das erschlossen? Ist das eine gute Idee, das so aufzugreifen?
Na, ich habe den Eindruck, dass es die einzige Idee ist zu machen. Also wenn man das wirklich nachspielen wollte, das könnte nur peinlich werden. Ich habe die ganze Zeit vorher überlegt, welchen guten Grund gibt es überhaupt, sich mit diesem Fall auch noch auf der Bühne auseinanderzusetzen. Das wird vor Gerichten und in Berufsentscheidungsgremien ist das ausgiebig getan worden. Aber warum denn um Himmels Willen auf der Bühne? Tatsächlich ist das, nämlich tatsächlich ein Ensemble darüber reden zu lassen, warum man das machen sollte und was man damit bewirken könnte, ist wahrscheinlich der einzige vernünftige Grund, sich überhaupt damit auseinanderzusetzen. Sie machen das sehr entspannt. Und sehr amüsant auch, eine der Ensemblemitglieder nimmt quasi eine E-Mail-Korrespondenz mit dem Choreografen, also mit Marco Göcke, auf. Keine Ahnung, ob das wirklich passiert ist oder ob das auch nur eine Idee ist. Und eine der Darstellerinnen schreibt eine E-Mail an die Kritikerin Wiebke Hüster, die aber nicht beantwortet wird, jedenfalls nicht auf der Bühne. Das ist eine Reflexionsarbeit, die tatsächlich den Fall als Fall aus unterschiedlichen Perspektiven von theoretisch Betroffenen, also von misshandelten Künstlerinnen und Künstlern und Leuten, die andere misshandeln, aus all diesen Perspektiven sozusagen einen Gedanken auf diesen Fall zu werfen. Aber wichtig sind die Perspektiven, die sich danach entwickelt haben.
Und das hat ja auch den Untertitel einer Vorstellung über Finsternis, Schönheit und Vergebung, basierend auf einer wahren Begebenheit. Kommt denn da tatsächlich auch Schönheit und Vergebung rein?
Ach, diesen Untertitel finde ich einigermaßen albern. Er hilft zu gar nichts. Tatsächlich ist er, ja, wie soll man sagen, ein Appetitmacher, ein Happen, um tatsächlich irgendwie noch so eine philosophische Über-Unterbau oder was auch immer noch alles dazu zu bauen. Tatsächlich sind diese 5 Ensemblemitglieder des Jena Theaterhaus-Ensembles, ist der Beginn ihrer letzten Saison, danach werden sie alle arbeitslos. Also sie reflektieren natürlich auch nochmal, wie sie selber tatsächlich in diesen 5 Jahren oder 4, in denen sie hier gewesen sind, beachtet worden sind oder nicht beachtet worden sind. Sie fahren mal nach Hannover, also erzählen davon, fahren mal nach Hannover zu einer Goethe-Vorstellung. Sie fahren zum Theatertreffen, wo sie sich wahnsinnig langweilen. Sie fahren auch zur Verleihung des Theaterpreises, den das Theaterhaus Jena ja gerade bekommen hat, dankenswerterweise, weil es ein tolles Haus ist. Und all das fließt ein in ihr Nachdenken darüber, was sie denn tatsächlich mit diesem Vorfall anstellen können. Sie erinnern sich an frühere Zeiten, wo sie auch mal so fürchterlich in der Kritik misshandelt worden sind. Und die Choreografin, die Junge, die kurz vor Schluss eigentlich den Löffel hinwirft, die sorgt dafür, dass sie zum Schluss auch noch, ja, quasi so eine Art kollektives Selbsterleben im Tanz zelebrieren. Das ist extrem amüsant und zeigt wirklich ein großes Talent, vor allem der Reflexion, ohne irgendwelche komplizierten Titel drumherum. Man denkt übereinander nach. Sie denken übereinander und über das Theater, in dem sie spielen, nach. Eine will zum Schluss am liebsten aufbrechen und einen Marsch gegen die Misshandlung von Frauen initiieren, von Jena über Hannover nach Den Haag. Es wird auch ziemlich krude und kraus rumspekuliert und rumgedacht, aber das macht ziemlich großen Spaß.
Also es macht Spaß und es wird aber offenbar auch nicht unserer Kollegin Wiebke Hüster nochmal durch diesen Abend irgendwie zu nahe getreten, denn da hat man sich ja im Vorfeld schon ein bisschen Sorgen gemacht.
Ja, das kann ich auch sehr gut verstehen. Ich würde fast sagen, auch wenn ich mich da jetzt auch weit mit aus dem Fenster lehne, wenn Frau Hüster wirklich viel Humor hätte, dann würde sie sich eventuell aller Traumatisierung zum Trotz an diesem Abend durchaus auch amüsieren.
Michael Lages war im Theaterhaus Jena. Dort hatte heute die Hundekot-Attacke Premiere und die nächste Vorstellung ist morgen am 28. Oktober und dann wieder am 23. November. Und was die Feuilletons von morgen beschäftigt, das hat sich Arno Otzesek für uns schon angesehen.
Näher Israel bei dir, titelt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Und uns bleibt unklar, ob der Titel auf Näher mein Gott zu dir anspielen soll oder nicht. Ist aber auch egal. Fest steht, dass der FAZ-Autor Edo Rehns polemisch drauf ist, wie man bereits an der Unterzeile merkt. Deutschland trägt jetzt voller Pathos seine Staatsraison vor sich her. Es sollte aber lieber seine Rhetorik zur Raison bringen. Im Hinblick auf die notorische Rede von der Staatsraison dominiert bei Rehns der Eindruck des Lippenbekenntnishaften. Dabei ist es genau genommen ja so, dass die Sicherheit und die Existenz Israels gar nicht Teil irgendeiner Staatsraison, außer der israelischen selbst natürlich, sein können. Staatsraison meint ausschließlich eigene Interessen, hinter denen im Zweifel alle anderen zurücktreten müssen. Und Israels Staatsraison ist es nun einmal, seine Todfeinde unschädlich zu machen. Das müsste eigentlich ausreichen, da sollten sich die Deutschen nicht dazwischen drängen. Oder wollen sie den Juden näher sein als diese sich selbst? Das kommt eben davon, wenn diese ungelenken Merkel-Parolen andauernd nachgeplappert werden. Kopfschüttelnd der FAZ-Autor Edo Rehns. Verletzt, enttäuscht und abgestoßen die israelische Soziologin Eva Illouz, die in der Süddeutschen Zeitung die Haltung der Linken nach den Mordtaten der Hamas attackiert. Die Antwort der Linken war verblüffend schlicht. Für diese Tragödie war Israel verantwortlich. Das äußerte sich in Klischees wie Gewalt ruft Gewalt hervor, dazu gibt es einen Kontext, die Israelis sind auch nicht besser und alle Fanatiker sind gleich. Von offener Freude über Massaker an Juden, die als heroischer Widerstand angesehen wurden, bis hin zu frommen Haarspaltereien. Die Massaker sind zu verurteilen, aber auch verständlich, stand die Linke in einem erstaunlichen Widerspruch zu der Panik, der Angst und dem Schock, die die jüdische Welt erfasst haben. Sie war nicht nur gleichgültig gegenüber der tiefen Trauer und dem Grauen, sie hat auch diverse Strategien aufgeboten, um sie herunterzuspielen. Dies ist die tiefste Verletzung der jüdischen Psyche seit dem Zweiten Weltkrieg. Eva Illouz in der SZ. Ähnlich empört wendet sich Waltraud Schwab in der Tageszeitung einem völlig anderen Thema zu, nämlich dem Auto und den Autofahrern, die in der Taz Autofahrende heißen. Anders als in Zügen, wo sich Reisende als Gemeinschaft verstehen oder verstehen müssen, begreifen sich Autofahrende als Individuen. Deshalb aber gibt es so großes Tamtam, wenn Beschränkungen gefordert werden. Dabei muss es einen Paradigmenwechsel geben, denn das Auto ist kein Objekt der Befreiung mehr, sondern eins der Unterdrückung und Bedrohung. Unterm Strich nämlich sind Waffenbesitzer wie in den USA und Leute am Lenkrad gleich. Sie sind wie Cyborgs, wie Mensch-Maschine-Wesen, wie Autoautomaten. Einen Unterschied indes gibt es auf den zwei Seiten des Atlantiks. In den USA heißt eine Waffe Waffe, in Deutschland aber heißt das Auto nicht Waffe, obwohl es eine ist, wettert die Taz-Autorin Waltraud Schwab in deren Blut sich gewiss kein Tröpfchen Benzin finden ließe. Nun aber noch etwas Nettes. In der FAZ gratuliert Gerhard Stadelmeier der Schauspielerin Cornelia Froboess zum 80. Geburtstag, und zwar mit den Worten: Wüsste ich, dass morgen die Welt unterginge, ich würde kein Apfelbäumchen pflanzen, obwohl eine nette kleine Apokalypse den heutzutage allseits so verkommenen wässrigen Geschmacklosigkeitssorten ganz gut täte. Ich würde lieber noch einmal der Froboess zuschauen wollen. Zum Beispiel, wie sie 1989 im Jahr der alles versprechenden Weltaufgänge und Wiedervereinigungen den Weltuntergang überspielte. Cornelia Froboess spielte immer Frauen, die sich nicht so haben, immer auf der Kippe, aber mit beiden Beinen fest auf des Messers Schneide stehend. Eine gefühlsechte Anti-Heulsuse, Felsin in der Jammerbrandung. Wow, Gerhard Stadelmeier. Gefühlsechte Anti-Heulsuse, Felsin in der Jammerbrandung. Uns gefällt diese Wortwahl und hoffentlich auch Cornelia Froboess. Ihnen indessen ein angenehmes Wochenende. Sie müssen sich ja nicht unbedingt an die Parole halten, die dem Berliner Tagesspiegel als Überschrift dient. Sie lautet: Nach dem Bier ist vor dem Bier.
Sagt Arno Zesek mit Blick in die Feuilletons. Und eine gute Nacht wünscht Ihnen Andrea Gerg.